Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Herzlich willkommen zum Ostergottesdienst der Stadtmission Wolfsburg. Schön, dass du dabei bist und mit uns die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern möchtest. Heute wird es noch das ein oder andere Überraschungselement geben. Lasst euch inspirieren und euch mitnehmen in diesen Ostertag heute. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes beten. Herr Jesus Christus, und wir feiern heute deine Auferstehung. Wir loben und preisen dich darüber, dass du lebst und dass du auch noch heute für uns erfahrbar bist. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, dass du diese gemeinsame Zeit segnest und dass wir ermutigt werden durch den Gottesdienst und dass wir bereichert werden durch das, was du uns sagen möchtest. Gelobt und gepriesen sei dein Name von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ich lese die Auferstehungsgeschichte aus Lukas 24, Vers 1 bis 12 nach der Übersetzung der Basisbibel. Der Sabbat war vorüber. Gleich als der Morgen dämmerte, gingen die Frauen zum Grab. Sie brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer, doch sie konnten den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Dann, während sie noch überlegten, was sie von all dem halten sollten, sieh doch! Da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und hielten ihren Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert euch an das, was er zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Menschen, die voller Schuld sind. Er muss am Kreuz sterben, aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte. Sie kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den 11 Jüngern und den anderen Anwesenden. Es waren Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch andere, die zu ihnen gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Aber Petrus stand auf und lief zum Grab. Er schaute hinein, sah aber nur die Leinenbinden. So ging er wieder zurück und fragte sich, was da wohl geschehen war.
Ich lese den Predigttext in Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Das ist die Fortsetzung der Geschichte, die uns Sina Alkmaier, unsere Jugendpastorin, gerade gelesen hat. Wir befinden uns inzwischen am Ostertag. Ich lese nach der Übersetzung Basisbibel. Und sieh doch, am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwa 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Dann, während sie noch miteinander redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber seid ihr unterwegs, so sehr ins Gespräch vertieft? Da blieben sie traurig stehen. Der eine, er hieß Kleopas, antwortete ihm, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist? Jesus fragte sie, was denn? Sie sagten zu ihm, das mit Jesus von Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und mit seinen Worten vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir hatten doch so gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie waren früh morgens am Grab. Aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben? musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in den heiligen Schriften über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So kamen sie zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn: Bleibe doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: War unser Herz nicht in Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die heiligen Schriften erklärte? Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot in Stücke brach. Was für eine unfassbare Geschichte. Also unfassbar im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht greifbar. Da ist Jesus unterwegs, gesellt sich zu diesen beiden Männern und sie erkennen ihn nicht. Tauchen wir doch einmal hinein in diese Ostergeschichte, in diesen Ostertag. Es ist nicht mehr Morgen. Es sind schon ein paar Stunden vergangen. Tauchen wir hinein in die Geschichte dieser beiden Männer, die so unbekannt sind. Es ist ihr erster Auftritt im Lukas-Evangelium, generell in den ganzen Evangelien. Wir wissen nicht, wer sie sind. Sie haben davor keine Geschichte und sie haben auch danach keine große Geschichte. Was für eine feinsinnige Aufzeichnung der Geschichte von Lukas, dem Autor des Evangeliums. Da begegnet Jesus zwei Männern, die offensichtlich irgendwie Nobodies sind. Männer, die keine große Bedeutung haben. Jesus begegnet jedem, mir und dir, egal ob wir eine große oder kleine Bedeutung haben. Tauchen wir hinein in das, was dort passiert. In drei kleinen Beobachtungen wollen wir dieser Geschichte auf die Spur kommen. Die erste Beobachtung ist der Bruch. Diese Männer sind wahrscheinlich irgendwie der erweiterte Freundeskreis von Jesus. Zu dem erweiterten Freundeskreis gehörten ganz viele Leute, Männer wie Frauen, und diese verbrachten ihre Zeit mit Jesus. Nicht nur die 12, sondern auch eben ganz viele andere. Wir wissen nicht, wann der Weg von Kleopas und seinem Freund mit Jesus begonnen hat. Darüber schweigt die Bibel. Aber vielleicht gehen sie schon einige Tage, Monate, vielleicht auch schon über ein Jahr oder zwei Jahre mit ihm durchs Leben. Und dabei erleben sie tatsächlich auch eine ganze Menge. Sie erleben, wie Jesus Kranke gesund macht. Sie erleben, wie Jesus eine große Menschenmenge satt macht. Und sie erleben, wie Jesus sogar Tote zum Leben erweckt. Und sie hören die Worte, die Jesus predigt. Und sie vernehmen, dass diese Worte mit Vollmacht gesprochen sind, dass sie ganz tief in ihre Seele hineinfallen. Und da liegt so viel Hoffnung auf diesem Jesus. Warum? Nun ja, das Volk Israel, die Juden, die mussten jetzt schon eine ganze Weile leiden. Sie litten unter der Besatzungsmacht der Römer und davor waren die Griechen da und das war auch nicht gut. Sie waren immer wieder irgendwie in schwierige politische Situationen hineingekommen. In Situationen, in denen sie viel Leid erlebt haben. Und so keimte in Israel die Hoffnung, dass da ein Messias kommt und sie befreit von dieser Besatzungsmacht der Römer. Und nun erlebten eben Kleopas und sein Freund und auch die ganzen anderen Jünger und Freunde Jesu, dass dieser Jesus offensichtlich eine große Macht besaß. Immerhin sind Tote auferstanden durch sein Rufen, durch sein Handeln. Und sie erlebten eben die Krankenheilungen. Sie erlebten wahrscheinlich so etwas wie einen spirituellen Flow. Alle ihre Hoffnung lag auf Jesus Christus. Und sie hatten Pläne im Kopf. Wahrscheinlich haben sie sich auch überlegt, wie können wir Jesus so richtig groß rausbringen? Wie können wir hier wirklich eine politische Revolution veranstalten? Da war so viel in ihrem Kopf und in ihrem Herzen. Und sie waren sich sicher, dass jetzt sich etwas verändern würde. Sie hatten doch alles in der Hand. Und dann kam Karfreitag. Dann kam das Unfassbare. Dann war das Unaussprechliche eingetreten. Jesus wurde gefangen genommen, verurteilt, zum Tode verurteilt und er verreckte schmachvoll und voller Schmerzen und Leiden am Kreuz. Dieser Jesus, der vorher Tote auferweckt hatte, hing am Kreuz. Das konnte doch nicht sein. Der Tod, der nur für Verbrecher vorgesehen war, aber Jesus war doch kein Verbrecher. Was hatte er denn falsch gemacht? Und nein, er stieg nicht hinunter vom Kreuz. Er half sich nicht, so wie ihn die Volksmasse dazu aufgefordert hatte. Sie konnten nicht fassen, was mit ihrem Jesus passiert ist. Zurück blieb Fassungslosigkeit. Zurück blieb genau das, Sprachlosigkeit. Sie konnten nicht in Worte fassen, was da passiert ist. Ihre Hände, sie waren leer. Da war nichts mehr. Und dann war da diese Leere im Kopf und im Herzen und gleichzeitig diese Trauer, diese vielleicht auch Wut und Verzweiflung, diese Hoffnungslosigkeit, diese Perspektivlosigkeit. Was sollte denn jetzt werden? Ihr Jesus war weg, einfach weg. Und zu allem Überfluss war er nun auch wirklich weg. Das Grab war irgendwie leer und sie konnten es alles nicht begreifen. Sie standen da und waren einfach nur traurig. Alle Sicherheiten weggerissen. Vielleicht kennen wir solche Situationen, wo alles gebrochen scheint, zerbrochen scheint. Wo wir nicht mehr wissen, wie es morgen weitergeht. Wo alles auf einmal auf null zurückgestellt ist, vielleicht sogar auf weniger als null. Und vielleicht erlebt der eine oder andere gerade diese jetzige Zeit als eine solche. Als eine solche, wo uns Sicherheiten, sicher Geglaubtes in den Fingern zerrinnt und wir es nicht halten können. Und vielleicht empfindet der eine oder andere auch diese ganze Unsicherheit und weiß dann nicht mit umzugehen. Die Geschichte der beiden Männer, die auf dem Weg sind, die in Bewegung sind, geht jetzt weiter. Es kommt zu einer Begegnung. Das ist der zweite Punkt. Diese Männer sind auf einer Reise. Zwischen Jerusalem und Emmaus sind es ungefähr 12 Kilometer. 12 Kilometer, da braucht ein geübter Jogger, weiß ich nicht, vielleicht so 1 Stunde und 15, 1 Stunde und 20, je nachdem, vielleicht der eine schneller, der andere langsamer. Aber wenn man sich unterhalten will und reflektieren will, das, was nämlich die beiden tun, dann braucht man wahrscheinlich eher 2 bis 3 Stunden, bis man am Ziel ist. Genug Zeit also zum Nachdenken und zum Reden. Und nun gesellt sich auf dieser Wanderung von Jerusalem nach Emmaus ein Wanderer dazu. Wir wissen, wer es ist. Es ist Jesus. Wir haben so eine allwissende Beobachterposition, die uns hier zugestanden wird von Lukas. Aber die beiden Freunde, die wissen nicht, wer zu ihnen kommt. Er kommt also irgendwann dazu, wir wissen auch nicht wann. Aber wahrscheinlich bleibt genug Zeit zum Reden. Und ich finde, jetzt beginnt eine sehr schöne Geschichte. Eine Geschichte, die einen sogar ein bisschen ein Schmunzeln aufs Gesicht zaubert. Da fragt nun Jesus diese beiden Männer, über was sie reden. Und er fragt sie auch irgendwie wahrscheinlich, warum sie so traurig sind. Und dann beginnen diese Männer dem auferstandenen Jesus, den sie ja nicht erkennen, ihre Augen sind irgendwie dafür nicht in der Lage, ihn zu erkennen, beginnen sie ihm also diese Geschichte zu erzählen. Sie beginnen ihm also zu erzählen, was Jesus erlebt hat. Und ich stelle mir das so vor, wie Jesus da nebenher läuft und so innerlich mit dem Kopf nickt und vielleicht auch schmunzelt, was diese beiden Menschen da so beobachtet haben. Sie erkennen Jesus immer noch nicht. Und Jesus fängt an, mit ihnen zu reden, mit ihnen zu diskutieren und legt die ganzen alten Schriften aus. Boah, da wäre ich so gerne dabei gewesen, wie Jesus es jetzt erzählt, wie sich das verhält mit dem Alten Testament. Und er fängt an bei Mose und endet irgendwo bei den großen und kleinen Propheten. Wie cool wäre das doch, wenn wir wissen würden, was Jesus da gesagt hat. Aber die Bibel schweigt darüber. Und vielleicht ist es auch besser so. Denn es geht, glaube ich, um viel mehr. Es geht um die Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen. Es geht um die Begegnung mit dem Göttlichen. Es geht um die Begegnung mit der lebendigen Wahrheit. Wir haben, glaube ich, immer ein ganz großes Bedürfnis danach, dass wir Dinge deuten. Gerade auch in der jetzigen Zeit wollen wir die Dinge gedeutet wissen. Und dabei geht es um so viel mehr, wie uns diese Geschichte lehrt. Das, was Jesus da sagt, ist offensichtlich nicht einfrierbar und eintütbar. Das hätten wir so gerne, dass wir so einfach alles schön quadratisch praktisch gut weitergeben können. Aber die Wahrheit ist so viel größer. Die lebendige Wahrheit ist so viel tiefer. Jesus begegnet diesen Männern in aller Ruhe und in aller Stille. Da kommt kein Blitz vom Himmel, kein Donnerwetter. Und ich glaube auch diese ganze Auferstehungsgeschichte, ich stellte sie mir immer so vor, als würde da der Stein am besten weggesprengt werden vom Grab. Ich habe eher den Eindruck, dass es ein stilles, ein leises Geschehen ist. So wie Jesus den ganzen Menschen irgendwie still und auch geheimnisvoll begegnet. So ganz anders, als wir uns das vorstellen. Auch die Maria am Grab erkennt ja Jesus nicht und hält ihn für einen Gärtner. Und jetzt diese beiden Männer erkennen ihn auch zunächst nicht. Jesus bietet hier auch ganz viel Freiheit an. Das kommt in diesem kleinen Vers zur Geltung, in diesem Begegnungsvers. Als es Abend wurde und sie angekommen waren, stellte er sich, als würde er weitergehen wollen. Und dann sagen die beiden Jünger, nee, bleib doch bei uns, komm mit. Jesus drängt sich nicht auf. Jesus macht das nicht mit Macht und Energie und Gewalt, sondern er gibt Freiheit, sich selbst zu entscheiden, ob ich mich weiter auf diese Begegnung mit Jesus einlassen möchte. Und die Jünger, diese beiden Jünger Jesu, die wollen mehr. Die merken, es tut ihnen vielleicht gut. Und dann kommt es zu dieser Szene beim Abendessen, wo Jesus das Brot bricht, das Dankgebet spricht und dann auf einmal erkennen die beiden, das ist ja Jesus. Wir sehen gerade Jesus. Er ist mitten unter uns. Und ich stelle mir das so vor, dass sie anfangen wollen zu reden mit ihm und ihn festhalten wollen und da ist er weg. Er entzieht sich ihnen. Er bleibt ungreifbar. Er bleibt irgendwie unfassbar. Aber mit den beiden ist etwas passiert. Und das ist der dritte Punkt. Nach dieser Begegnung registrieren sie, dass da etwas in ihrem Herzen brennt. So sagen sie, hat da nicht die ganze Zeit was in unserem Herzen gebrannt? War es nicht, als wäre Feuer und Flamme in unserem Herzen? Diese Begegnung hat sie unmerklich auf einmal komplett verändert. Und da, wo vorher Hoffnungslosigkeit war, da, wo vorher Perspektivlosigkeit war, wo vorher Trauer war, wo vorher das Elend war, ist auf einmal das Gegenteil. Da ist auf einmal das Feuer der Hoffnung, das Feuer der Perspektive, das Feuer der Zukunft, das Feuer der Freude. Und es hält sie nicht auf ihren Stühlen. Sie sind schon wieder auf dem Weg. Die ganze Geschichte ist eine Geschichte, bei der wir auf dem Weg sind, nicht wahr? Und sie machen sich auf den Weg und sie laufen zurück. Und ich kann mir vorstellen, dass diesmal der Weg etwas schneller vonstatten gegangen ist. Sie laufen zurück und zwar wohin? Zu den Jüngern nach Jerusalem, um ihnen genau das zu erzählen, was sie gerade alles erlebt haben. Es platzt aus ihnen heraus, sie müssen es loswerden. Und dann kommen sie dort an. Das ist total schön. Da freue ich mich innerlich so. Da kommen sie an bei den Jüngern in Jerusalem, wollen ihren Mund aufmachen und kommen gar nicht zu Wort. Weil nämlich die Jünger sagen, hey Freunde, es ist gut, dass ihr hier seid, wir müssen euch was sagen. Jesus ist wahrhaftig auferstanden, er ist dem Simon begegnet. Da haben die beiden noch kein Wort gesagt. Ja? Und die gute Nachricht ist schon dort gewesen. Jetzt hatten sie einmal die Chance, wirklich groß rauszukommen in der Geschichte. Pustekuchen. Jesus war dem Simon jetzt auch schon begegnet. Und während sie dann so erzählen und endlich dann auch mal was sagen können, kommt es in Vers 36, wie es kommen muss. Während sie noch redeten, stand der Herr plötzlich mitten unter ihnen. Er sagte, Friede sei mit euch. Und wieder kommen sie nicht zum Zug, denn Jesus ist schon da. Jesus ist ihnen vorausgeeilt. Jesus, der Unfassbare, der Ungreifbare, der wahrhaftig Auferstandene, aber dann doch so ganz anders, als wir uns das vorstellen, ist da. Und dieses Brennen im Herzen ist nicht nur bei den beiden Jüngern, sondern in dieser gesamten Schar festzustellen. Da hat sich was verändert. Und genau das passiert, wenn der Auferstandene in die Hoffnungslosigkeit hineinbricht. Die Hoffnung macht Beine. Ostern, die Nachricht der Auferstehung Jesu, ist der Einbruch von Hoffnung in unsere Hoffnungslosigkeit. Ostern, die Nachricht vom Auferstandenen, ist der Einbruch von Perspektive in die Perspektivlosigkeit. Ostern, die Nachricht vom Auferstandenen, ist der Einbruch von der Ewigkeit in diese Zeit. Das ist Ostern. Das ist die gute Nachricht. Und es ist so ganz anders, als wir uns das vorstellen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes unbegreiflich. Wir können es nicht in Buchstaben fassen. Wir können es nicht in Lehrsätze fassen. Die Kirchengeschichte ist voll von Lehrtheorien darüber. Aber es ist dennoch nicht greifbar. Dennoch bleibt es ein großes Geheimnis, was da passiert ist. Wir hätten es so gerne in einem Köfferchen, was wir einfach weitergeben können, unserem Nachbarn geben können nach dem Motto, hier, mach mal auf, dann wirst du schon sehen, dass alles richtig ist. Es geht um keine Überzeugung von Argumenten. Es ist nicht beweisbar. Es ist mit Argumenten und Mathematik und Logik schlussendlich nicht beweisbar. Aber es ist spürbar. Es ist erfahrbar. Es ist erlebbar. Bis heute. Menschen sind bis heute davon begeistert, davon angetan, davon überzeugt, dass Jesus auferstanden ist. Und das hat das Leben von so vielen Menschen auf dieser Welt verändert. Seit 2000 Jahren sind Menschen mit Jesus unterwegs und erleben den Auferstandenen und leben mit diesem Geheimnis, dass dieser Auferstandene nicht greifbar ist. Lass dich neu begeistern. Lass dich selber in Brand stecken von diesem Auferstandenen, der in Liebe kommt, der in Sanftmut kommt, der dein Herz berühren will, der dich anrühren will. Mach dich auf zu diesem Jesus, der an Ostern von den Toten auferstanden ist. Mach dich auf und schlag die Bibel auf und lies darin. Bete zu Gott, dass du dieses Ostern in deinem eigenen Herzen auch erleben kannst. Denn er möchte dir in deinem Zerbruch, in deiner Verzweiflung, in deiner Hoffnungslosigkeit begegnen und dir ein brennendes Herz voll Freude, Hoffnung und Liebe schenken. Amen. Ich bete zu diesem auferstandenen Jesus. Herr Jesus Christus, und ich lobe und ich preise dich dafür, dass du auferstanden bist von den Toten. Ich lobe und preise dich darüber, dass du uns Hoffnung schenken möchtest für unser Leben. Ich lobe und preise dich darüber, dass du bis heute erfahrbar bist. Und in der Fürbitte bringe ich unsere gesamte Situation in dieser Welt vor deinen Thron und möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst in dieser Hoffnungslosigkeit. Ich möchte dich bitten, dass du den Regierenden und den Verantwortlichen hier in Gesellschaft und Politik Weisheit schenkst und vor allem die Hoffnung deiner Auferstehung. Ich möchte dich bitten, dass du wirkst. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der diese Predigt gehört hat, dass du jedem Einzelnen diese Hoffnung, diese Freude, dieses Brennen in das Herz legst. Und dass neue Hoffnung und neue Perspektive entstehen kann. Herr Jesus, du bist so groß und du bist so einmalig. Und uns fehlen die Worte, dich anzubeten. Und deshalb möchten wir alles das, was wir nicht in eigene Worte fassen können, in das Gebet legen, das du deinen Jüngern, deinen Freunden selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche ein gesegnetes, ein frohes, ein von Hoffnung erfülltes Osterfest. Genieß diesen Tag.